Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Vivere a Roma si dice sempre vivere nella storia, però
in Rom zu leben bedeutet in der Geschichte zu leben. Aber die Geschichte ist nicht unmittelbar lebendig. Sie braucht einige Liebesbezeugungen von uns. Man muss sich jenseits der Worte und Beschreibungen von ihr ergreifen lassen.
Forte delle parole, insomma, che è un po' indicibile.
C'è un sentimento antico in grande.
Man entwickelt hier ein Gefühl für die Antike, die eng mit der Gegenwart verknüpft ist.
Direi principalmente questo essere una città.
Rom besteht aus lauter Schichten. Mit einem geübten Auge kann man diese Schichten entschlüsseln. Es ist so, als stiege man in eine Zeitmaschine. Ein Gleiten von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Stil zu Stil.
Da uno stile a un altro stile, insomma.
Qui, diciamo, è un po'.
Die Stadt war für mich auch immer eine Art Schule.
Una specie di scuola per me.
Pure la zona del ghetto, insomma, ecco, queste sono tutte zone proprio densamente abitate, con l'impressione di alcune storie lunghissime.
In einigen Vierteln von Rom hat man den Eindruck, dass sich die Geschichte dauernd wiederholt. In einer Gasse im alten Ghetto gibt es eine Ecke, wo die Bewohner der Gegend ihren Müll abladen, obwohl das eigentlich verboten ist. An der Mauer findet man eine Inschrift aus dem 16. Jahrhundert, die lautet: Müll abladen verboten. Das bedeutet also, dass die Römer hier seit 500 Jahren dasselbe Gesetz missachten und genau an dieser Stelle ihren Müll entsorgen, statt ihn 200 Meter weiter zu tragen und in die dafür vorgesehenen Mülltonnen zu werfen. Für jemanden, der dort wohnt, kann das nervtötend sein. Aber eigentlich ist es ziemlich komisch, denn hier kommt das widerständige Wesen der Römer zum Vorschein, das jede Regierung, die im Laufe der Jahrhunderte geherrscht hat, überlebt
hat.
Die großen Bücher über Rom stammen von Leuten, die keine Römer sind. Im Unterschied zu uns, die wir hier leben und hier vergammeln, machen sie den Schock zum Ausgangspunkt.
Die berühmtesten sind Carlo Emilio Gadda und Pier Paolo Pasolini. Gadda kam aus Mailand und Pasolini aus dem Friaul. Für beide war Rom eine Entdeckung.
Ein Herbsttag in Rom. Wir lassen das Kolosseum links liegen, ignorieren die spanische Treppe und steigen stattdessen an der Porta Pia aus dem Bus, jenseits der aurelianischen Stadtmauern. Auf der Piazza trinken Büroangestellte Cappuccino. Ein Kind geht bettelnd von Tisch zu Tisch. Um die Ecke in der Via Bergamo gibt es eine billige Trattoria, in der sich jeden Abend Afrikaner versammeln. Sie sind die neuen Einwanderer von Rom. Es ist eine Tauschbörse für Jobs, Altenpflege, Putzstellen, Kinderbetreuung. Manchmal gibt es Probleme mit Aufenthaltsgenehmigungen. Autos rasen über die Piazza Fiume. Es ist laut, unübersichtlich. Jeden Moment kann etwas passieren. Eine Straße weiter wohnt Gabriele Pedulla, ein schlaksiger, hellwacher Typ Mitte 30, Kritiker, Professor für Literaturwissenschaften, Kinoexperte und Römer. Seine Wohnung besteht ausschließlich aus Büchern. Sie ziehen sich wie Bandwürmer an den Wänden entlang, vom Flur über das Wohnzimmer ins Esszimmer bis ins Arbeitszimmer, nehmen einen Umweg über das Schlafzimmer und leiten uns bis in die Küche. Alle Wege führen in eine römische Küche.
Tutte le strade, almeno quelle degli scrittori, portano a Roma o a Milano in Italia. Cioè le possibilità poi alle fine.
Für viele Schriftsteller führten alle Wege nach Rom. Wenn man etwas werden wollte, kam man nach Rom oder ging vielleicht noch nach Mailand. In Rom gab es Stellen bei der RAI, dem öffentlichen Rundfunk und Fernsehen. Man konnte Kontakte knüpfen, traf die richtigen Leute. Das kulturelle Leben war extrem lebendig.
Una grande vita culturale da questo punto di vista, insomma.
Auch der Mailänder Carlo Emilio Gadda, 1893 geboren, ein schüchterner, freundlicher Herr, der mit Vorliebe blaue Anzüge trug, landete in der ewigen Stadt. Sein berühmter Romroman heißt Die grässliche Bescherung in der Via Merulana. Der Kommissar Don Ciccio Ingravallo wird in die Via Merulana gerufen, um einen Diebstahl aufzuklären. Oder eine Schießerei. Oder...
Die Sache war vor ungefähr einer Stunde passiert. Kurz vor 10 Uhr war es. Eigentlich eine unglaubliche Tageszeit für sowas. Im Eingang und in der Hausmeisterloge war ein weiterer kleiner Auflauf. Die Mieter des Hauses, das Grillnest der Weiber. Ingravallo, gefolgt von seinen beiden Begleitern und von der Hausmeisterin und von den Bemerkungen der anderen. Die Polizei, stieg bis zum dritten Stock, Treppe A, wo die Bestohlene wohnte. Das große Geschwatze folgte ihnen auf den Fersen, die spitzen oder geradezu tremulierenden Stimmen der Frauen, die, mit einigen männlichen Basstrompeten wetteifernd, von jenen sogar hin und wieder übertönt wurden. Die Volksseele suchte den Glücksklee in der direkten Zeugenschaft. Das »Ich schwöre, ich hab's gesehen« begann die fantastische Torte eines Epos zusammenzubacken. Es handelte sich um einen Diebstahl, genauer gesagt um einen Raubüberfall in einer Wohnung, um einen bewaffneten Raubüberfall.
Gaddas Rom ist das Rom während der Zeit des Faschismus und kurz nach Kriegsende. Damals kamen vor allem aus dem Süden Leute nach Rom, um hier ihr Glück zu machen. Und sie brachten nicht nur ihre Geschichte mit, sondern auch ihre jeweilige Sprache. Das ist Gaddas große Errungenschaft. Er hat sich ein Rom vorgestellt, in dem der römische Dialekt überlebt und sich gleichzeitig alle anderen Sprachen und Dialekte überkreuzen. Den Bewohnern der Außenbezirke schreibt er eine ganz eigene, neue Sprache auf den Leib. Und als die Ermittlungen den Kommissar Don Ciccio Ingravallo, denn der Roman ist ja eine Art Pseudo-Krimi, in diese Gegenden führen, trifft er auf lauter Frauen, die auf das antike Rom zurückverweisen. Diese Frauen tragen nämlich Namen aus dem alten Rom und heißen Virginia oder Lucrezia, haben aber gleichzeitig eine völlig verwahrloste Art zu sprechen. Dieser Dialekt steckt schließlich auch die Erzählerstimme selbst an und man kann nicht mehr zwischen den Figuren und dem Erzähler unterscheiden.
Der Angeloni schöpfte wieder Atem. Er setzte sich einen Moment lang in die Positur des Sittenschilderers. »Nun, die Signora Manuela ist die Portiersfrau, sie...« »Sie was?« schnappte die Inhaberin der Portiersloge drohend. Der Angeloni zog sich erneut in sein Schneckenhaus zurück, ließ nur die Nase draußen, draußen vor der Seelenkruste. Er wollte vielleicht sagen, dass sie als Portiersfrau die Aufgabe hatte, alle Leute, die vorbeigingen, auszuspionieren. Ich will damit sagen, er verhedderte sich. Es tönte leicht näselnd wie aus einer Papptrompete. Nun ja, ich hab's Ihnen ja schon gesagt, Herr Kommissar, ich kaufe eben da ein, wo sich's gerade ergibt. Kann durchaus stimmen, was die Signora behauptet. Auch vorgestern hat man mir zum Beispiel Sachen ins Haus geliefert. Das Dienstmädchen von einem meiner Kollegen vom Wirtschaftsministerium hat sie mir gebracht. »Das Dienstmädchen, na endlich, eine hübsche Magd«, brummelte der Kommissar Ingravallo, klopfte den Aktenstoß zurecht, brummelte noch etwas. »Die drei Madams wurden entlassen.« »Wieso, können wir gehen?«, fragte die Bertola bleich. »Jawohl, Gnädigste, bitte sehr.« Donna Manuela mit einem Busengebibber, welches ihr die ganze Bluse aufknöpfte, ließ ein merulanisches Lächeln los. »Oh, auf Wiedersehen, Herr Doktor. Kümmern Sie sich um unseren Signor Filippo Angeloni. Behandeln Sie ihn ja gut.«
Gadda
kam in seiner Funktion als Ingenieur nach Rom. In den 20er Jahren hat er das Elektrizitätswerk im Vatikan gebaut. Später ist er dann ganz nach Rom übergesiedelt. Er war ein Mensch, der allergrößten Wert auf Zeremonien legte. Das passt ja auch zu seinem Schreiben, zu diesen langen, gewundenen, barocken Sätzen. Es gibt vermutlich außerdem einen psychologischen Grund, sind. Umständliche Zeremonien halfen ihm, sich vor anderen zu schützen. Gadda hatte vor anderen Menschen furchtbare Angst. Er fühlte sich dauernd bedroht. Er war ein großer Schriftsteller und ein großer Neurotiker. Genau wie Pasolini war Gadda homosexuell und die beiden gingen manchmal zusammen zum Bahnhof, um Soldaten oder Seemänner aufzugabeln, die sich dort prostituierten. Gadda scheint diese Männer mit seiner Höflichkeit vollkommen schockiert zu haben. Er verlor sich in langen Abschweifungen. Entschuldigen Sie, mein Herr, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich... Die verstanden überhaupt nicht, was er von ihnen wollte. Gadda war extrem unbeholfen und konnte kaum mit seiner Umgebung in Kontakt treten.
Gabriele Pedula schreitet an seinen Bandwurmbuchreihen entlang und zeigt uns seine Gadda-Ausgaben. Während der Mailänder Ingenieur mit den geschliffenen Umgangsformen in das Gedärm der ewigen Stadt hinabstieg und eine literarische Revolution verursachte, arbeitete in dem großbürgerlichen Villenviertel Parioli ein von Knochentuberkulose gezeichneter junger Mann an einem Roman über die Trägheit seiner römischen Zeitgenossen. Die Gleichgültigen hieß das Debüt von Alberto Moravia, der 1907 in Rom geboren wurde und mit seinem 1929 erschienenen Buch das Psychogramm einer erstarrten Gesellschaft entwarf.
Kurzer, aber quälender Weg durch den Flur. Carla schaute zu Boden und dachte flüchtig, dieser tägliche Gang müsse das Gewebe des alten Teppichs, der auf dem Fußboden lag, ganz abgenutzt haben. Und auch die ovalen Spiegel, die an den Wänden hingen, dürften Spuren ihrer Gesichter und Gestalten bewahren, die sich seit vielen Jahren mehrmals täglich hier spiegelten, oh, nur für einen Augenblick, gerade mal so lange, dass ihre Mutter und sie die Schminke und Michele den Krawattenknoten kontrollieren konnte. In diesem Flur lauerten die Gewohnheiten und die Langeweile und trafen jeden, der hier durchging, ins Innerste, als strömte ihr giftiger Geist direkt aus den Wänden. Alles blieb unverändert. Der Teppich, das Licht, die Spiegel, die Glastür der Vorhalle zur Linken, das dunkle Treppenhaus rechts, alles wiederholte sich. Michele hielt einen Augenblick inne, um sich eine Zigarette anzuzünden, und blies das Streichholz aus. Die Mutter erkundigte sich eitel bei ihrem Geliebten: »Nicht wahr? Mein Gesicht sieht müde aus heute Abend.« Leo antwortete gleichgültig, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen: »Aber nein, ich habe dich nie so strahlend gesehen.« Und sie selbst litt darunter. Das Leben änderte sich nicht.
Moravia con gli indifferenti, quindi molto prima negli anni venti, da una rappresentazione di una...
In Die Gleichgültigen geht es um die Schwierigkeit, aus dem Gefängnis des grauen Alltags mit seinen Regeln auszubrechen. Der frühe Moravia besitzt eine existenzielle Kraft. Ein radikales Ungenügen steht bei ihm im Mittelpunkt. Sein Roman war ein großer Erfolg und wurde von den Faschisten sofort angegriffen. Man hat ihm Pornografie vorgeworfen, was heute eher lächerlich wirkt, aber man sah in ihm auch einen Schriftsteller, der ein Zeitgefühl auf den Punkt brachte, das nicht zur offiziellen faschistischen Propaganda passte. Moravia hat Rom einige seiner besten Bücher gewidmet. Ich denke da vor allem an die römischen Erzählungen.
Moravia a Roma ha dedicato alcuni dei suoi libri migliori, cioè penso soprattutto ai suoi racconti romani.
Moravias Rom ist ursprünglich und vital. Gewiefte Taxifahrer, verschlagene Kellner und Gelegenheitsgauner treiben ihr Unwesen. Entstanden sind seine Erzählungen Anfang der 50er Jahre. Moravia war damals schon eine Institution, ein Mann von Welt, schlagfertig und umwerfend charmant. An Verehrerinnen herrschte kein Mangel. Ehefrau Nummer 1 war die Schriftstellerin Elsa Morante, Verfasserin des großen Kriegsepos La Storia, die aber schon bald von Ehefrau Nummer 2 abgelöst wurde, einer blond gelockten Sizilianerin mit betörenden grünen Augen, Dacia Maraini. Auch sie eine erfolgreiche Schriftstellerin, Verfasserin von knapp 20 Romanen, Ikone des Feminismus. Wir werden bei ihr erwartet. Gabriele Pedula bietet den Rücksitz auf seiner Vespa an. Plötzlich liegt ein Hauch von Dolce Vita über der Piazza Fiume. Ein Umweg über die Via Veneto, das sind wir Fellini schuldig. Wie ein träger, breiter Fluss zieht sich die platanengesäumte Allee zur Piazza Barberini hinunter. Die Zeit reicht für einen Aperitif im Stehen. Dann rauschen wir zur Piazza del Popolo. Gabriele stattet den Caravaggio-Gemälden in Santa Maria del Popolo einen Besuch ab, während wir von Dacia Maraini mit süditalienischer Freundlichkeit empfangen werden. Alberto Moravia schrieb das Vorwort für ihren ersten Roman. So lernten sie sich Mitte der 50er Jahre kennen.
Era un uomo delizioso, un uomo dolcissimo, nonostante che tutti pensavano che era scontroso.
Er war ein reizender Mensch, sehr sanft, obwohl alle dachten, er sei eher starrisch. Aber das war er gar nicht. Er hatte diese wuchernden Augenbrauen, die ihm etwas Brüskes gaben. In Wirklichkeit war er sehr gesellig, ein blendender Unterhalter und ein großer Geschichtenerzähler. Ein extrem liebenswürdiger Mann.
Un uomo estremamente amabile.
Seine Autorität als Schriftsteller hat Dacia Maraini, so sehr sie ihren Ehemann schätzte, nicht gehemmt. Sie ging ihren eigenen Weg, schrieb im Schnitt alle 3 Jahre einen neuen Roman, befasste sich mit weiblichen Schicksalen, dem historischen Sizilien und den Folgen des Faschismus. Knapp 2 Jahrzehnte lang reiste sie mit Alberto Moravia um die Welt und stand auch in Rom im Mittelpunkt des literarischen gesellschaftlichen Lebens.
Das intellektuelle Zentrum war hier an der Piazza del Popolo und auf der Via Veneto. Es gab eine Reihe von Cafés und Restaurants, wo alle hingingen. Es waren keine festen Vereinbarungen, aber jeder wusste, dass man dort zu den Essenszeiten immer die anderen treffen konnte. Schriftsteller, Maler, Regisseure, Musiker. In der Bar Rosati zum Beispiel traf man Elsa Morante, Pasolini, Calvino und Fellini, aber auch Citati und Visconti, den Maler Guttuso, die Schriftsteller Bassani und Cassola. Man aß gemeinsam, jeder bezahlte für sich. Es gab Diskussionen, die sich stundenlang hinzogen. Manchmal stritten wir auch. Aber es war wunderbar, weil man so ungezwungen zusammenkam. Das gibt es heute nicht mehr. Im Rosati sitzen nur noch Touristen herum und in unseren alten Restaurants auch.
Wir unterhalten uns noch eine Weile mit Dacia Maraini, verabschieden uns dann und schlendern zur Piazza del Popolo. Gabriele Pedula wartet an seiner Vespa. Wir fahren zur Piazza del Risorgimento, wo wir dem anderen großen Wahlrömer und Spezialisten für die dunklen Triebkräfte der Seele auf die Spur kommen wollen. Pier Paolo Pasolini, 1922 in Bologna geboren und 1975 in Rom ermordet. Wir sind mit Walter Siti verabredet, Schriftsteller und Pasolini-Herausgeber.
La prima reazione, tra l'altro, che ha, si vede dalle lettere che manda al cugino, che era rimasto in Friuli.
Pasolinis erste Reaktion auf Rom war wirtschaftlicher Natur. Er schrieb an seinen Cousin, der im Friaul geblieben war, dass er seine Klassiker-Ausgaben verkaufen solle. Denn Pasolini hatte begriffen, dass die römischen Jungen, im Unterschied zu den friaulischen, durchaus etwas kosteten. Der erste Kontakt mit der Stadt war also eher vom Konsum bestimmt, von der Entdeckung einer lockereren Sexualität. Sex war leichter zu haben, aber Gefühle spielten keine Rolle. Kurze Zeit später, Anfang der 50er Jahre, beschreibt er Rom wie ein arabisches Land, als einen Ort der Teilnahmslosigkeit mit vielen Anspielungen auf Petronius, ein postklassisches Rom. Es zeigte sich, dass Pasolini mit der Härte dieser Jungs nicht zurechtkam. Brutale junge Männer, die Anflüge von Zärtlichkeit zeigten, um im nächsten Moment in einen totalen Zynismus zu verfallen. Dieser Zynismus ist auch der Zynismus der Stadt.
Che passano appunto dalla violenza alla tenerezza di un attimo e poi invece di nuovo al totale cinismo e soprattutto molto il cinismo della città.
Mit seinem korrekten Seitenscheitel, den elegant geschnittenen Anzügen und seinem klassischen Profil wirkte Pasolini unter den Vorstadtbewohnern wie ein Fremdkörper. 1955 kam sein Roman Ragazzi di Vita heraus, der im Milieu der römischen Peripherie, der Borgate, spielt und von Strichern und Mördern erzählt. Das Buch war sofort vergriffen. Während die Kritik Pasolinis stilistischen Wagemut lobte, bezichtigte ihn die Staatsanwaltschaft der Verbreitung obszöner Schriften und verbot den Roman. Doch Pasolini war längst eine Berühmtheit. Die konservative Tageszeitung Corriere della Sera engagierte ihn als Leitartikler. Er trat im Fernsehen auf und äußerte sich zu seiner Arbeit.
Il mio giudizio sulla società italiana non è un giudizio molto favorevole. Ma mentre devo dire che non ho un giudizio molto favorevole sulla borghesia italiana.
Mein Urteil über die italienische Gesellschaft fällt nicht sehr günstig aus. Vom Bürgertum habe ich eine denkbar schlechte Meinung, aber ich empfinde eine tiefe Liebe für die einfachen Leute. Das hat verschiedene Gründe. Ich sehe diese Menschen als Repräsentanten der dritten Welt mitten in Europa.
I rappresentanti europei, i rappresentanti del terzo mondo. E questo è probabilmente il tema centrale di tutta la mia opera cinematografica. Il protagonista, cioè, dei miei film è il terzo mondo.
In meinem Film Acatone sind die Protagonisten im Grunde Vertreter der dritten Welt. Es handelt sich um präindustrielle Gesellschaften und ein Kennzeichen dieser Völker ist ihre ursprüngliche Religiosität. In diesem Gegensatz zwischen dem religiösen Volk und dem nicht religiösen Bürgertum liegt der Schlüssel für meinen Ansatz.
In questa contrapposizione tra irreligiosità della classe borghese e religiosità della classe popolare mi sembra la chiave di tutto il problema che per quel che mi riguarda.
Ich bin selbst ein Vertreter des Bürgertums und insofern laizistisch, rational und ungläubig. Wenn ich von Religion spreche, meine ich aber nicht eine Konfession. Ich richte mich gegen Verlogenheit und Heuchelei, die dem Bürgertum zu eigen sind.
Contrario alla eredità, all'ipocrisia, all'interesse, eccetera, eccetera, che fanno le caratteristiche del mondo in cui io vivo.
Quando ho conosciuto Pasolini, diciamo, la prima impressione che io ne ho avuto era di una persona molto gentile.
Als ich Pasolini kennenlernte, habe ich ihn als einen sehr freundlichen Menschen erlebt. Er war von geradezu ausgesuchter Höflichkeit, die fast gezwungen wirkte, was vielleicht auch seine Neigung zu Gewalt und Leidenschaft überdecken sollte.
Violente, passionali, che poi in realtà lui aveva. E poi certamente una persona coraggiosa.
Er hat ohne Zweifel großen Mut besessen. Er war bereit, mit bloßen Händen gegen Bewaffnete zu kämpfen. Gleichzeitig war Pasolini ein typischer Verführer, der erst den Eroberer spielt und einen dann im Stich lässt.
È la sindrome del seduttore, che seduce e poi abbandona.
Appunto il caso di Pasolini è il caso di qualcuno che in queste periferie così violente, tremende,
Pasolini sah in den furchtbaren, sehr gewalttätigen Borgate einen Bereich, der nicht kontaminiert war. Die Borgate war für ihn Paradies und Hölle zugleich. Diese Sichtweise hat Pasolini große Schwierigkeiten beschert. Er verstand sich innerhalb der kommunistischen Partei als ein Heretiker. Die Verweigerung der Modernität als eine Absage an den Kapitalismus hätte die PC vielleicht noch gelten lassen können, aber die ärmlichen Verhältnisse nicht verbessern zu wollen, wurde natürlich als ein Fehler angesehen.
Così di miseria che invece non poteva certo essere giudicato in maniera negativa.
I due punti ci sono due punti diversi per saper guardare, saper leggere.
Man kann das Subproletariat von zwei Gesichtspunkten aus betrachten. Ich habe mich auf keinen der beiden festgelegt, sondern benutze beide. Einerseits kann man diese Gesellschaftsschicht von innen heraus beschreiben. In meinen Büchern und Filmen tue ich genau das und verschmelze mit dieser Sphäre, so als sei es eine Welt für sich.
Nella mia produzione, diciamo così, creativa, io uso questo punto di vista, cioè mi interno, mi sprofondo completamente, mi immergo completamente in questo mondo, come se fosse un mondo conchiuso, un sacco. L'altro punto di vista invece è esterno ed è storico e critico.
Der andere Blickwinkel ist eine historisch-kritische Annäherung von außen. Von diesem Standpunkt aus, den ich als Angehöriger des Bürgertums zwangsläufig ebenfalls einnehme, hat das Subproletariat noch kein Klassenbewusstsein entwickelt, denn es kennt weder seine Rechte noch seine Pflichten. Innerhalb der italienischen Gesellschaft ist diese Klasse ein passives Element.
Di una società. Per esempio, gli economisti spiegano l'ondata di benessere italiano.
Aber die Ökonomen haben uns erklärt, dass das italienische Wirtschaftswunder nur deshalb zustande kam, weil unterprivilegierte Süditaliener in den Norden gingen, um dort für niedrige Löhne in den Fabriken zu arbeiten. Ihre billige Arbeitskraft war die Bedingung für den Fortschritt.
Es wäre natürlich absurd, an diese Klasse politische Hoffnungen zu knüpfen.
È semplicemente un modo di simpatia che mi attrae verso questa classe sociale. E non è forse neanche dal punto di vista politico molto.
Aus einer historisch kritischen Perspektive betrachtet, ist meine Form der Annäherung vermutlich ungenau und sogar irrational. Die ersten, die meine Haltung kritisieren, sind immer die Marxisten. Aber ich halte es gerade als Vertreter des Bürgertums für meine Pflicht, auf die Lage dieser Menschen aufmerksam zu machen, zumal sie zwei Drittel der Weltbevölkerung ausmachen.
Quella devo proprio far crescere senza padre.
Ma papà!
Che va cercando questo? Che vuol qua?
Che vuole, che vuole? Può far mantenuto. Mo' rimasto senza più nessuno, hai capito? E più qua con la speranza di mangiare le spalle nostre.
Senti, atrucitore, bisogna che la pianti per sempre di venire qua, disgraziato. Se no un giorno o l'altro qualcuno te rompe le corna a te. Questo non è mica il circolo San Pietro.
E in effetti, se poi leggiamo le prime cose che lui scrive, sono testi molto lirici.
Pasolinis Texte sind einerseits lyrisch und poetisch, gleichzeitig benutzt er Dialekt und Schimpfwörter, um aus dem Aufeinanderprall von hohem Ton und einem sehr derben Jargon Funken zu schlagen. Dafür wurde er berühmt. Nach seinem Roman Ragazzi di Vita galt er als Schriftsteller der Unterwelt. Er war fast so etwas wie ein Soziologe der Stadt Rom. Soziologe einer Wirklichkeit, die die anderen Intellektuellen nicht kannten. Mit gewissem Stolz verkündete er seinen Freunden: Ich habe zwei Leben und ihr habt nur eins. Mit euch teile ich die Literatur, aber nachts erforsche ich dann Orte, die ihr nicht einmal vom Hörensagen kennt. Die Entdeckung der Borgata war also auch eine ethnografische Entdeckung. Es schien ein archaischer Ort zu sein, unberührt von der Geschichte. Gleichzeitig verknüpfte sich das Archaische dann unmittelbar mit der Moderne und dem Konsumismus.
Immediata, quindi le canzonette, i primi dati del consumismo, eccetera, eccetera.
Die sieben gingen zusammen in eine Pizzeria in der Nähe vom Bahnhof Termini, um mit Piccios Knete einen Liter Wein zu kippen. Danach kehrten sie mit heraushängenden Hemden oder um den Hals gewickelten Trikots lärmend und singend zu Via Veneto zurück und gingen auf die Reichen los, die geschniegelt und gestriegelt um diese Zeit dort auf- und abflanierten und einen Alpha hatten, der auf sie wartete. Die Villa Borghese war inzwischen fast menschenleer. Die Geigen der Casina delle Rose waren eben noch so zu hören. Als sie zur Pferderennbahn kamen, wachte Picchio wieder auf und begann aus voller Kehle zu brüllen: Hurenärsche! Er kletterte über die Abzäunung und lief den Abhang runter. Kaum war er auf dem Rasen des Rennplatzes, stürzte er, fiel mit seinem Maul in den Dreck und schlief ein. Verdammt nochmal, bin ich vielleicht scharf, jetzt wo ich all die affengeilen Ärsche auf der Via Veneto gesehen habe, sagte Ricetto. Gehen wir doch runter und sehen nach, ob noch ein paar Nutten da sind, sagte Cacciotto. Von wegen, sagte Calabrese, die wollen Geld sehen, Kohle. Denkst du etwa, wir hätten kein Geld, sagte Cacciotto triumphierend. Die anderen wurden hellhörig.
Per produrre delle idee doveva produrle contro qualcuno, quindi negli interventi pubblici personali era di una violenza negli attacchi impressionante.
Pasolini hat seine Ideen im Widerstreit mit anderen entwickelt. In seinen Artikeln war er oft sehr aggressiv. Sein Kopf funktionierte einfach so. Er musste immer einen Gegner haben. Es war ein Energiekreislauf. Außerdem war er von einer unglaublichen Produktivität. Sein Gesamtwerk umfasst 10 Bände und dazu kommen noch 2 Bände mit Briefen. Er hat also im Schnitt 5 Seiten pro Tag geschrieben, Drehtage und Reisen mit eingerechnet. Pasolini selbst sprach von einer verzweifelten Vitalität. Fast zwanghaft musste er sich zu allen Fragen zu Wort melden, bis er schließlich zum wichtigsten italienischen Intellektuellen der Nachkriegszeit wurde.
Interviene su tutto costantemente fino a diventare poi diciamo il più importante intellettuale pubblico italiano del secondo novecento insomma però lui la necessità
sua. Seine Freunde erzählen auch, dass sich diese Kampfeslust bis in die Sexualität erstreckte. Wenn er sich nachts auf die Suche nach Liebhabern machte, kam er am nächsten Morgen oft völlig zerschunden zurück. Er provozierte die Striche absichtlich und ließ sich zusammenschlagen. Er raufte gern herum. In diesem Licht muss man auch seinen Tod sehen. Heute geht man nicht mehr davon aus, dass es sich um einen Komplott gehandelt hat.
La morte di Pasolini oggi si tende a pensare che sia stato un tragico incidente, non il complotto che a lungo si è voluto vedere, è nato anche da questo sostanzialmente.
In den 60er Jahren wurde der Film zu Pasolinis wichtigster Ausdrucksform. Die Sprache der Bilder schien ihm unverfälschter und massentauglich. Mamma Roma, das erste Evangelium, Theorema, große Vögel, kleine Vögel und König Ödipus machten ihn international bekannt. Aber die Kette der Verunglimpfungen riss nicht ab. Es kam zu Beschlagnahmungen seiner Filme und Bücher. Pasolini blieb ein intellektueller Freibeuter, bis man ihn am 2. November 1975 mit zerschmettertem Kopf auf einem Sportplatz in Ostia auffand. Ein 16-jähriger Stricher gestand den Mord. Bis heute sind die Umstände nicht endgültig geklärt.
Das Einzige, was klar ist, ist wohl, dass an seinem Tod mehrere Leute beteiligt waren. Aber mehr weiß ich nicht und mehr möchte ich darüber auch nicht sagen.
In seinen eigenen Romanen nimmt Walter Citti den Ort der pasolinianischen Borgata auf. Ansteckungen heißt sein gerade erschienenes Buch. Es erzählt die Geschichte eines Lehrers, der den Reizen eines jungen Römers aus der Vorstadt verfällt.
Per Pasolini, diciamo, la sua angoscia degli ultimi anni era il fatto che invece questo mondo così estraneo.
Pasolinis Angst war ja, dass die Welt der Borgata, die auch in ihrer Gewalt etwas Reines besaß, durch das Kleinbürgertum seine Ursprünglichkeit verlieren würde. Ich habe eher den umgekehrten Eindruck. Das italienische Kleinbürgertum hat sich der Borgata angeglichen. Das Misstrauen in die Zukunft, die Unfähigkeit, den nächsten Tag zu planen, einen totalen Zynismus, was Wertvorstellungen und Normen angeht, all das war früher typisch für das Subproletariat und ist jetzt ein Kennzeichen des Kleinbürgertums. Nicht die Borgata verbürgerlicht sich, sondern das Kleinbürgertum übernimmt die Eigenschaften der Bewohner der Borgata.
Durch die Computer war seine Druckerei pleite gegangen. Wegen der Videokameras verlor seine Mutter ihren Posten als Portiersfrau. Er hatte inzwischen geheiratet, zwei Kinder bekommen und sich für 20 Jahre verschuldet. Ich habe zwei Typen kennengelernt aus dem 7. Stock. Das heißt, der eine aus dem 7., der andere aus dem 3. Ich hatte keine Ahnung, wie das läuft. Die haben zu mir gesagt, bring die Karre mit. Beim zweiten Mal bin ich dann selbst bewaffnet rein und fand's großartig. Der Adrenalinschub ist echt unglaublich. Du fühlst dich wie der Herrscher der Welt. Es gab immer wen, der uns was gesteckt hat. Einer von der Post, der hat gesagt, auf der Post gehen 5 Millionen im Monat ein. Wir sind dann mit einem Streitkolben hin. Die Leute waren erschrocken, denn dieser Kolben macht auf Glas ein Geräusch wie Revolversalven. Das erste Mal habe ich mich auch geirrt und gedacht, irgendjemand hätte geschossen. Also wir rein, bleibt ruhig, euch passiert nichts. Nach 2-3 Minuten waren wir wieder draußen. Juicy starrt ihn die ganze Zeit an und fährt sich mit der Zunge auf unmissverständliche Weise über die Lippen. Er achtet nicht darauf und spricht weiter. Ich war reich. Wenn's schlecht lief, kamen 200 Millionen rum. Ich habe mit dem Koksen angefangen, weil ich einfach zu viel Freizeit hatte. Wir haben ja praktisch nur einmal im Monat gearbeitet. Wenn du den Stoff spendierst, hast du jede Menge Freunde und Mädchen aus allen Schichten. Ach was, für eine gute Prise. Hast du eine Ahnung, wie viele Lude aus Parioli oder Piazza dei Giochi d'Elfici da am Tanzen? Ihre Freundinnen gleich mit?
Walter Citti gelingt ein beklemmendes Porträt einer verrohten Gesellschaft, wo das Gesetz der Stärke gilt. Zeit, sich eine Borgata näher anzuschauen. Wir fahren mit dem Auto stadtauswärts. Rebibbia, Pietralata, Ceccafumo, Il Mandrione. Unser Begleiter deutet auf Mietskasernen, Ausfallstraßen, Hochhäuser. Dazwischen wuchern Einkaufszentren und Gewerbegebiete, Betonwüsten. Wer in der Borgata wohnt, hat meistens keine Festanstellung, sondern hangelt sich von Tag zu Tag. Gelegenheitsjobs, Drogenhandel, Botendienste. Anders als zu Pasolinis Zeiten hungert dort niemand mehr. Aber wer Schwäche zeigt, hat keine Chance.
Me, per esempio, nei mesi che sono andato lì per scrivere il libro, mi ha fatto molta impressione una ragazzina di 14 anni.
Als ich an meinem Roman gearbeitet habe und regelmäßig hierher kam, habe ich mit einem 14-jährigen Mädchen gesprochen, die mir von der Vergewaltigung ihrer 13-jährigen Freundin erzählte. Sie sagte: Naja, jetzt ist meine Freundin wenigstens das Problem der Entjungferung los. Da kann sie doch froh sein. Dieses Mädchen hat sich eine Form von Gleichgültigkeit anerzogen, um in der Borgata überhaupt überleben zu können. In ihrem Alter hatte sie schon 2 Morde miterlebt. Wenn man an solchen Erfahrungen nicht zugrunde gehen will, muss man vermutlich diese Härte entwickeln. Aber wer die Dinge schon mit 14 so sieht, wird es schwer haben. Denn für so jemanden ist es egal, ob man sich vor einer Kamera auszieht, irgendeinen reichen Typen heiratet oder einen Raubüberfall begeht. Die Leute bemühen sich, jede Form von Leiden abzutöten. Da kommt natürlich auch das Kokain ins Spiel. Mit Kokain schleift man seine Nerven.
Diese Haltung passt zur Konsumgesellschaft und sie entspricht einer allgemeinen Gleichgültigkeit. Berlusconi, der neue römische Bürgermeister Alemanno, ein Postfaschist? Egal. Über Stadtautobahnen kehren wir in die Urbs Eterna zurück. Das Forum Romanum wirkt im Abendlicht wie eine Kulisse. Vielleicht ist es das inzwischen längst. Am nächsten Morgen besuchen wir einen Mann, der seit 40 Jahren in Rom zu Hause ist, ursprünglich aus Neapel stammt, ein paar Jahre im Schuldienst war, bevor er Zeitungsredakteur und schließlich Schriftsteller und Drehbuchautor wurde. Domenico Starnone, ein scharfsinniger Diagnostiker. Vor einigen Monaten erschien sein Roman Erste Vollstreckung. Im Mittelpunkt steht ein alternder Lehrer, der von einer ehemaligen Schülerin zu einer politischen Gewalttat animiert wird.
Stasi è il prodotto come personaggio.
Mein Held ist das typische Produkt einer Hoffnung, die sich nicht verwirklichen ließ. Er war nie gewalttätig, er hat sich nie politisch engagiert. Aber er hat seine Schüler dazu erzogen, Ungerechtigkeiten zu erkennen und sich über Ungerechtigkeiten zu empören. Über sich selbst sagt er: Ich habe studiert, unterrichtet und auf diese Weise an einer kollektiven Hoffnung auf einen Wandel teilgehabt. Es war ein Wandel, der sich tatsächlich abzeichnete und das Leben der Menschen veränderte. Italien war gegen Ende der 60er Jahre ein Land mit sehr rückständigen Gesetzen. Alles wurde damals erneuert. Das Schulgesetz, das Gesundheitswesen, das Familienrecht. Es war ein Erdbeben und man hatte den Eindruck, dass eine grundsätzliche gesellschaftliche Erneuerung vor der Tür stand. Als diese Erneuerung dann nicht eintrat, vermutlich auch wegen der wirtschaftlichen Krise Mitte der 70er Jahre, explodierte der Terrorismus. Es war so, als hätte man aus einem Fenster eine schöne Landschaft betrachtet und dann kommt jemand und zieht plötzlich den Rollladen herunter.
Sie baten mich, die Wohnung eines Freundes aufzusuchen. Die Wohnung stünde seit langem leer. Der Freund sei im Ausland. Sie gab mir die Schlüssel. Im Bücherregal des Wohnzimmers fände ich eine Ausgabe von Hermann Brochs Tod des Vergil. Auf Seite 46 seien einige Wörter unterstrichen. Ich solle diese Wörter auf einen Zettel schreiben und den Zettel in einen Briefumschlag stecken. Dann würde sich bald jemand melden und den Umschlag abholen. Das sei alles. Ich sagte: Dir ist klar, dass du überwacht wirst. Sie lächelte: Niemand überwacht uns. Aber auch wenn sie uns überwachen würden, wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass ich in diese Wohnung gehen werde und die Botschaft abschreibe und anschließend sofort gestellt werde. Was soll's? Sie werden mich verhören. Ja und? Ich verstehe dich nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Wenn du mir diesen Gefallen nicht tun willst, gib's zu, dann suche ich mir jemand anderen. Ich wollte Nein sagen und sagte stattdessen Ja. Ich tat es, um ihren Erwartungen zu entsprechen.
Starnones Roman geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen Gewalt entstehen kann. Immer wieder wird die angespannte gesellschaftliche Stimmung spürbar. Der Zustand Roms ist für Starnone ein Sinnbild der italienischen Gesamtlage.
Temo che ormai anche Roma cominci ad essere senza coperchio.
Rom wird nach und nach zu einer Stadt ohne Deckel. Es reicht, ein paar Schritte vor die Tür zu gehen, um die Verwahrlosung des öffentlichen Raumes zu bemerken. Und das ist lediglich die Oberfläche der ganzen Angelegenheit. Das grundsätzliche Problem ist die Vermischung von Politik und privaten Interessen und wie diese Interessen der Stadt aufgezwungen werden, wie alles Öffentliche ausgebeutet wird. Schule, Gesundheit, öffentliche Verkehrsmittel, sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens, nichts wird vernünftig verwaltet. Die Administrationen wechseln, aber die Probleme werden immer größer. Die Rechte, die jetzt gewählt wurde, hat mit Alarmismus gearbeitet. Es hieß, die Kriminalität nehme immer stärker zu. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Mikrokriminalität. Die gibt es hier wie in allen anderen Städten der Welt. Das Problem ist, wie der gesamte öffentliche Bereich und das Gemeinwesen dem Ausverkauf überlassen werden. Denn das bringt den Niedergang mit sich, der wiederum zu Armut führt, und die Armut führt dann zur Kriminalität.
Auf der Piazza Bologna sitzen die Römer ungerührt vor den Cafés in der Sonne. Eine der wenigen Bastionen der intellektuellen Opposition ist die Zeitschrift Micromega. Seit 1986 erscheinen 4 bis 5 Nummern pro Jahr, die zwischen 15.000 und 20.000 Mal verkauft werden. Wir machen einen Abstecher nach San Giovanni zu dem Herausgeber Paolo Flores d'Arcais, Professor für Philosophie.
È il movimento di una generazione che si sente senza speranza.
Die neue Studentenbewegung ist die Bewegung einer Generation ohne Hoffnung, und zwar in mehrerlei Hinsicht. In Bezug auf die Arbeitswelt, in der man höchstens befristete Verträge erhält, wo sozialer Aufstieg nur für Leute möglich ist, die durch ihre Familien gute Kontakte haben, oder eine politische Anbindung, wo es nichts nützt, besser zu sein als die anderen und wo man trotz brillanter Leistungen höchstens ins Ausland abwandern kann. Diese Generation hat bis heute nicht erlebt, dass man sich gemeinsam engagiert und die Probleme teilt, wodurch sich die ohnehin schwierige Lage durch ein Gefühl der totalen Isolation und die Erfahrung der sozialen Vereinzelung noch verschärft hat. Die Studentenproteste sind bis jetzt vollkommen unideologisch, zum Teil auch in übertriebenem Maße. Jetzt ist ein schwieriger Punkt erreicht, denn die Studenten müssten konkrete Gegenvorschläge zur Universitätsreform machen. Trova
di fronte alla prima grande difficoltà, quella di avanzare proposte.
Immerhin empören sich die Studenten und Schüler. Und es gibt andere, die etwas unternehmen. Zum Beispiel an der Piazza del Ponte Milvio. Gabriele Pedula erwartet uns vor einem kleinen Eckhaus. Hier hat der Verlag Minimum Fax seinen Sitz.
Contemporaneamente però uno dei fenomeni proprio degli ultimi 10 anni è stato la nascita di un numero grandissimo di.
In den letzten 10 Jahren sind in Rom eine Menge kleiner, unabhängiger Verlage entstanden. Neuerdings ist sogar die Anzahl der in Rom verlegten Bücher höher als die der Bücher, die in Mailand erscheinen. Zwar sind die großen Konzerne wie Rizzoli und Mondadori in Mailand verwurzelt, während die römischen Verlage eher mittlere und kleine Unternehmen sind, aber sie zählen zu den interessantesten des Landes.
Der Verleger Marco Cassini begrüßt uns und stellt eine riesige Pralinenschachtel vor uns hin. Minimum Fax gibt es seit 15 Jahren. Den Anfang machte eine Zeitschrift, die per Fax verschickt wurde, weshalb die Gründer ihr wagemutiges Unterfangen Minimum Fax tauften. 15 Mitarbeiter hat das Haus mittlerweile. Es erscheinen etwa 30 Bücher im Jahr. Der Verlag betreibt auch eine Dokumentarfilmproduktionsfirma und eine Buchhandlung in Trastevere.
Non credo che ci sia un, come dire, un marchio di fabbrica dietro ai nostri libri, perché sono anche.
Unsere Bücher sind sehr unterschiedlich, aber wenn man sich unser Programm anschaut, dann kann man schon eine Linie erkennen. Wir haben immer nach besonderen Stimmen gesucht. Wenn man nach Schriftstellern Ausschau hält, kann man nach Geschichten suchen, nach einem Handlungsbogen, und uns ging es um die Stimme. Sie sollte innovativ sein, nicht um jeden Preis experimentell, aber auf ihre Weise einzigartig.
Experimentale, non in questo senso, però che sia unica in qualche modo.
Die Leute von Minimum Fax sind echte Spürnasen. Sie waren der erste ausländische Verlag, der die Romane von David Foster Wallace herausgebracht hat. Sie haben Raymond Carver und Richard Yates wiederentdeckt und sie haben eine Reihe italienischer Talente ausgegraben, die inzwischen wichtige Autoren sind. Sachbücher und literarische Reportagen sind ebenfalls ein Schwerpunkt, eine Richtung, die in Italien insgesamt an Gewicht gewonnen hat.
Die Gründungen der vielen kleinen Verlage waren eine Notwendigkeit. Es gab ein kulturelles Bedürfnis, das die kleineren Häuser, ob bewusst oder unbewusst, jetzt befriedigen. Da kommen politische Gründe ins Spiel. Die Übernahmen betreffen in Italien nicht nur das Verlagswesen, sondern auch Zeitungen, Fernsehen, Magazine und Zeitschriften. All das ist in den Händen von wenigen Personen. Und diese Personen bekleiden gleichzeitig politische Ämter.
Di attribuirsi e contemporaneamente di darla in qualche modo al paese una maggior libertà di opinione, di diffusione del pensiero.
Es ging also darum, dem Land zu mehr Meinungsfreiheit zu verhelfen und neue Ideen zu verbreiten. Denn eine starke Vereinheitlichung des Marktes bedeutet auch eine Vereinheitlichung der Produkte. Der literarische Geschmack und die Art und Weise, wie erzählt wird, kann die politischen Entscheidungen eines Landes schließlich durchaus beeinflussen. Dass unser Verlag genau im Frühjahr 1994 entstand, als die erste Berlusconi-Regierung antrat, mag ein kurioser Zufall sein. Viele Zufälle schaffen Tatsachen.
Es ist auch kein Zufall, dass der Verlag ein Buch des Soziologen Giulio Salierno herausbringt, das Autobiografie eines faschistischen Schlägers heißt. Eine Stellungnahme zum politischen Klima der Stadt. Wir besichtigen die verschiedenen Abteilungen des Verlages und wünschen Marco Cassini viel Glück. Unsere letzte Station ist die Peripherie von Rom, Torranciata, kurz vor dem Eur. Hier wohnen Chiara Gamberale und Emanuele Trevi, zwei Vertreter der jungen Szene. Vor allem wohnt hier Torlep, ihr Hund, benannt nach einem Psychopharmakon.
No, Torlep, giù però,
Tolle Platz. Der Hund war auch oft in meinem Radioprogramm.
Chiara Gamberale ist 30 Jahre alt und genauso hübsch und liebenswert, wie ihr Hund laut ist. Sie ist eine Kultmoderatorin. Zuerst im Fernsehen, dann im Radio, demnächst wieder im Fernsehen. Vier Romane hat sie auch schon geschrieben. Schräge Liebesgeschichten bekennender Neurotiker.
Allora, Radio 24 è questo era.
Der Chefredakteur von Radio 24 hatte mir angeboten, aus meinen Büchern eine Sendung zu machen, die sich ganz allgemein um die Alchemie menschlicher Beziehungen dreht. Das interessiert mich am meisten, wie sich Paare finden, wie man sich dem anderen gegenüber verhält. Meine Sendung hieß »Such dir einen ordentlichen Freund«. Mein Co-Moderator war ein Schwuler. Er war in Wirklichkeit gleichzeitig auch mein Mitbewohner. Und es sollte auch um neue Formen von Familie gehen. Ich nahm immer ein Buch oder einen Film als Aufhänger und dann konnten Hörer anrufen. Die erste Viertelstunde war eine Art Sitcom und dann wandelte es sich zu einer Talkshow um, oft auch mit einem Gast. Meistens habe ich das Thema eines Romans ganz direkt auf die Leute bezogen. Es war anstrengend, denn die Sendung lief von montags bis freitags, jeden Tag eine Stunde. Und das hieß, dass ich praktisch täglich eine neue Sitcom-Szene schreiben musste, 3 Jahre lang.
Kein Wunder, dass inzwischen das wirkliche Leben die Sendung nachahmt. Chiara Gamberales neuester Roman, Der blinde Bereich, handelt von einer Radiomoderatorin, deren Sendung Anonyme Sentimentalisten heißt. Ihre neue Fernsehshow trägt denselben Titel. Bei ihr ist alles eins. Radio, Fernsehen, ihr Leben, ihre Bücher. In Der blinde Bereich geht es um Turbulenzen mit ihrem Freund, der jetzt plötzlich zur Tür hereinspaziert. So sehr seine Freundin mit der Medienwelt verwoben ist, so tief versenkt sich Emanuele Trevi in kulturgeschichtliche Fragen.
Man kann die Stadt wie ein Buch lesen. Sie ist ein ungeordnetes Buch, eine Art Lexikon. Man schlägt es an irgendeiner Stelle auf und stößt auf etwas Interessantes.
Dinge ohne Hand und Fuß heißt sein Buch über Rom, ein Abstieg in die tiefen Schichten der Metropole. Hauptschauplatz sind die Via Tasso und die berühmte Via Merulana.
Via Merulana, diciamo che
Auf vielen alten Karten heißt die Via Merulana Via Gregoriana, aber es handelt sich um dieselbe Straße. Die Straße verbindet zwei Kirchen miteinander, die wichtige Pilgerorte waren. San Giovanni am Lateran, in gewisser Hinsicht bedeutender als San Pietro, und Santa Maria Maggiore, wo es Mosaiken biblischer Geschichten gibt. Carlo Emilio Gadda hat die Via Merulana natürlich unsterblich gemacht. Stendhal sagt, die Via Merulana eigne sich besonders gut für einen gestreckten Galopp. Ich bin diese Straße oft zu Fuß entlang gegangen und fand es schön, mir auszumalen, wie man hier sein Pferd antreiben konnte und drumherum nur die Mauern der angrenzenden Besitztümer standen. Für mein Buch habe ich alte Zeugnisse benutzt, Fotografien, Landkarten, diese perspektivischen Landkarten, die einem den Blick eines Vogels vermitteln. All das berührt mich sehr. Ich habe immer das Gefühl, dass diese vielen verschiedenen Bilder wie Geister an dem Ort zurückbleiben.
Quella specie di immagine che c'era una volta di un luogo rimanga come un fantasma.
Beh, diciamo, la grande qualità del libro di Trevi è che
die große Qualität von Emanuele Trevis Buch liegt darin, dass auf indirekte Weise von Rom erzählt, über metaphorische Umwege und Vergleiche. Es ist zugleich das Porträt eines verstorbenen Freundes. Außerdem beschreibt er das Stadtviertel San Giovanni, von dem sonst nur sehr selten die Rede ist. Es liegt außerhalb des historischen Zentrums und für das historische Rom gibt es mittlerweile schon ein festes Bildrepertoire.
Immaginario in qualche modo già costruito.
La Roma tedesca nel suo ambito più nobile e nello stesso tempo nel suo ambito più tremendo e osceno, perché
ich habe zum Beispiel das deutsche Rom in seiner schönsten und grausamsten Ausprägung genau in der Via Tasso entdeckt. Erst als ich dorthin umzog, wurde mir das klar. Es gibt eine wunderschöne Renaissance-Villa, in der die Nazarener lebten, diese deutsche Malerkommune. Sie haben mit alten Techniken der Frührenaissance gearbeitet und die großen italienischen Epen bebildert. Und auf genau denselben Hof ging das Gefängnis der SS, wo heute das Museum der Befreiung beherbergt ist. Ich hatte beide Orte schon besucht, aber nie bemerkt, dass sie an ein und derselben Stelle liegen. Wir müssen lernen, das, was wir lieben, richtig anzuschauen. Zu einer Stadt gehört sowohl der eine als auch der andere Ort. Man ist schließlich auch im Leben sehr glücklich und sehr unglücklich. Ein Ort, an dem wir nur unglücklich wären, wäre unbewohnbar. Aber auch ein ewiger Ort des Glücks wäre nicht auszuhalten.
Eine kleine Hommage an das Glück in der ewigen Stadt wollen wir uns noch erlauben. Mit Gabriele Pedula drehen wir eine Runde auf der Vespa und fahren quer durch Rom bis zur Via Veneto.
Flaiano sicuramente è stato uno degli scrittori che più ha contribuito.
Die Drehbücher für Fellinis wichtigste Filme stammen von Ennio Flaiano. Er ist einer der Schriftsteller, die aus Rom einen Mythos gemacht haben. Von Flaiano gibt es eine Komödie, die fast als ein Emblem der Stadt gelten kann. Ein Marsmensch in Rom. Wie der Titel schon ankündigt, geht es um einen Marsmenschen, der in Rom eintrifft und einen ungeheuren Tumult auslöst. Alle wollen ihn kennenlernen, aber schon bald sind die Leute wieder gelangweilt. Also wirklich immer dieser Marsmensch. Es reicht. Rom ist bei Flaiano ein großer Verdauungstrakt, der alles aufnimmt. Ein Marsmensch taucht auf. Okay, zuerst sind wir überrascht, aber dann, was soll sein? Schließlich ist diese Stadt ewig. Die Stadt gewöhnt sich an alles und wird von den Ereignissen höchstens gestreift. Im existenziellen Sinne befinden wir uns also weder im Paradies noch in der Hölle, sondern im Fegefeuer. Wir warten. Ein Marsmensch kommt an. Es scheint, als eröffneten sich ungeheure Möglichkeiten, als müsse sich alles ändern. Aber dann wird auch der Marsmensch Teil des Alltags der Metropole. Rom ist eine Stadt, die sich trotz der Invasion, der Päpste, der Einmärsche aus dem Süden, der Angriffe aus dem Norden und der Besuche eines Marsmenschen immer gleich bleibt. Auch der Müllhaufen in der Gasse im Ghetto ist immer derselbe.
Rom ist unendlich. Immer fängt alles wieder von vorne an.